Und nun bin ich seit 16 Jahren als selbstständiger Uhrmacher tätig. Das Schöne am Biertap war ja noch, das war das Bier aus meiner Brauerei. Da bin ich dann mit meiner Selbstständigkeit dann freier geworden. Das Open Movement Projekt, also bei den alten Uhren hätte ich mir oft doch sehr gewünscht, man könnte irgendwo in eine Bibliothek gehen und die Dokumentation aus dem Schrank ziehen. Es gibt zwei verschiedene, also grundsätzlich verschiedene Epochen dann bei den Uhren, die vor der Industrialisierung, die nachher. Das Bedürfnis für genauere Zeit, einfach schon mal mit dem Schienenverkehr, dann spielt Präzision nicht so eine große Rolle. Wenn jetzt schon ein zweiter Zug dann entgegenkommen muss und es gibt eine Kreuzung, dann ist es vielleicht noch von Vorteil zu wissen, wie man sich jetzt da genau abspricht. Und das ist dann halt die Zeit.
Früher, man hatte so diesen einen zentralen Zeitgeber und plötzlich hat man sich ein bisschen von dem auch losgesagt oder auch, wenn man so will, befreit.
Unabhängige Uhrmacher dann überhaupt noch Uhren bauen? Wie ist das möglich? Und da eben Handwerk versus Industrialisierung. Ja. Und dann auf diesem Bedürfnis da ist eigentlich die Idee entstanden, zu sagen, ja, hätte man ein geteiltes Uhrwerk, dann könnte man da zwischendrin vielleicht was Interessantes machen können. Ja. Und da ist dann eben Open Movement entstanden. Aber das Netzwerk, ja, ist ja das Spannende schlussendlich auch bei Open Movement. Man mit Leuten zusammenkommen kann, man kann über die Sache reden. Ich selber blicke bei Bitcoin erst ein bisschen besser durch, seit wir uns da am Bitcoin-Paradigm in La Chaux-de-Fonds getroffen haben. Dass eigentlich Open Movement und Bitcoin fast gleich alt sind. Bei jeder Raumfahrtmission ist eine mechanische Uhr dabei und das ist, glaube ich, nicht nur marketingbedingt. Masters of the Universe, Shield of Satoshi, blocking out the time, these misallocating grossly capital, opting out through a different avenue, staying every day is a way that we battle through the can of law insiders, diving deep into the time chain and dig out the divinity inside us, for coming in hot, repetitive, and mindless, with the sole goal to leave the network to
Hallo GM und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi, euren Bitcoin Community Podcast. Hier erwarten euch ganz besondere Gäste und spannende Gespräche unter Bitcoinern. Ich bin euer Gastgeber Ronin und heute habe ich den Roman Wieniger zu Gast. Hallo Roman.
Hallo Ronin.
Hi, grüß dich. Wir treffen uns zur Blockzeit 806330. Zu Bitcoin werden wir später, denke ich, noch zu sprechen kommen. Jetzt werden wir uns aber erstmal um ein anderes Thema erstmal kümmern. Und zwar, du bist Präsident und Mitbegründer von Open Movement. Und diese Organisation hat sich der Open Source Hardware und im Speziellen Open Source im Uhrenhandwerk verschrieben. Und bevor wir da jetzt gleich noch genauer darauf eingehen, möchtest du dich kurz noch selber den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin hier in La Chaux-de-Fonds zu Hause und arbeite hier und bin gelernter Uhrmacher. Ursprünglich komme ich aus Zürich und La Chaux-de-Fonds ist im französischen Sprachen Teil von der Schweiz. Hierher bin ich gekommen, um eine Weiterbildung zu machen in Restaurierungstechnik und nun bin ich seit 16 Jahren als selbstständiger Uhrmacher tätig.
Mhm. Roman, wir haben uns ja kennengelernt, wie es für Bitcoiner nicht typischer sein kann, nämlich am Biertap. Und nicht irgendein Biertap, sondern das Biertap am Paradigme Bitcoin in der Schweiz, das vor ein paar Monaten stattgefunden hat. Und nachdem wir uns kurz auch über Bitcoin unterhalten haben, sind wir schließlich auf die schicke Uhr an deinem Handgelenk gekommen und damit auch zu deiner Passion zum Uhrenhandwerk. Da würde mich jetzt mal am Anfang interessieren, wie du denn eigentlich zum Uhrenhandwerk gekommen bist und wie dein Lebensweg dahin war.
Ja, auf diesen Lebensweg komme ich gerne gleich zurück. Das Schöne am Biertap war ja noch, das war das Bier aus meiner Brauerei, weil ich habe hier auch eine Brauerei aufgebaut vor 12 Jahren, die eben genau ja zum Ziel auch hatte, dass die Leute, die Gäste, die hierher kommen, dass man hier auch gut einfach in Kontakt kommt und Freude hat um den Biertap. Also das freut mich besonders. Jetzt zum uhrmacherischen Lebensweg. Nun, mit 15 Jahren habe ich eine Uhrmacherlehre gemacht in der Nähe von Zürich, da im deutschsprachigen Bereich. Und mittlerweile bin ich ja von dem her seit 35 Jahren Uhrmacher. Etwas später nach der Lehre dachte ich halt, ich möchte gerne Französisch lernen. Das wäre eine Sprache, die interessiert mich. Und ich hatte eigentlich keine Chance in der Schule da ranzukommen. Und da die Uhrmacherei in der Schweiz ja vorwiegend in der französischsprachigen Teil stattfindet oder gemacht wird, ja, war das eine gute Gelegenheit, hier in die Westschweiz zu ziehen. Und mit ein paar Worten dann auch ja eine Weiterbildung zu machen im Restaurierungsbereich, habe ich da auch dann 10 Jahre lang, über 10 Jahre da gearbeitet, also bei Restaurieren von antiken Uhren.
Was kann man sich darunter vorstellen? Sind das dann, weil ich stelle mir zum Beispiel darunter sowas wie eine Kirchturmuhr vor oder vielleicht sowas wie eine Standuhr, oder geht das dann auch schon in dieses eher, in die eher noch feinere Mechanik, wie zum Beispiel am Handgelenk?
Ja, es geht schon vor allem um die alte Mechanik. Jetzt Turmuhren ist schon nochmal ein spezielles Gebiet für die ein bisschen gröberen Mechaniker. Aber Standuhren und andere, dann alte, aber schon Kleinuhren gehen dann in diesen Bereich, also so Uhren um 1800. Da gab es ganz viele schöne von diesen Taschenuhren auch, mit Email-Malereien drauf und so. Und häufig auch mit irgendeinem Automaten drin, irgendwelchen bewegten Figuren, Schlagwerk, Singvögel und solche Sachen. Alles mechanisch gelöst. Also solche Museumsstücke. Dann zum Restaurieren gehören natürlich auch dann irgendwann ein bisschen die moderneren Uhren, wo es keine Ersatzteile mehr gibt. Ja. Also man kann auch eine Uhr, die vor 30 Jahren gemacht wurde, restaurieren. Der Unterschied ist eigentlich, ja, gibt es noch Ersatzteile, ist eher eine Reparatur, und gibt es die nicht mehr, dann geht es eher Richtung Restauration. Ja.
Kann man sich, wenn ich da nur kurz einhaken darf, kann ich mir das dann so vorstellen, wenn du die aufgemacht hast, dass du dann die gegebenenfalls halt auch komplett auseinandernehmen musstest und dann auch wieder komplett zusammenbauen musstest, weil ich stelle mir von der Komplexität vor, ist natürlich schon anders vor, wie wenn ich die Uhr einfach öffne und vor mir sehe ich direkt das Zahnrad oder die Feder, wo irgendwo runtergesprungen ist und die muss ich nur noch einhängen, dann mache ich sie wieder zu. Oder wenn ich sie halt komplett auseinanderbauen muss, dass ich mich ja wirklich sehr tiefgehend, ähnlich wie der Mechaniker, wenn er sogar den Motor auseinandernimmt, mit dem eigentlichen Uhrwerk beschäftigen muss, oder?
Ja, genau. Das wird natürlich immer komplett auseinandergenommen. Und genau wie die Parallele zum Mechaniker vom Automotor, von einem Oldtimer, wenn der da den Motor auseinandernimmt, dann sind die Zylinder da vielleicht schon ein bisschen verschliffen oder irgendwie muss man die da neu einpassen, dass das Zeug überhaupt wieder dicht ist und wieder einwandfrei läuft. Sofern man will, dass das überhaupt läuft, ja. Und wenn man, außer es bleibt nur ein Ausstellungsobjekt, dann ist das nicht nötig. Aber wenn man jetzt einen Anspruch hat, wie bei einer Uhr tendenziell, wo man sagt, okay, das ein Teil vom Hauptinteresse der Uhr steckt in der Funktion, dann macht man das effektiv so. Dann gibt es auch natürlich auch Verschleiß, kaputte Teile, verloren gegangene Teile, die zum Nachbauen sind. Und da muss man sich dann schon so reinversetzen, wie man die genau macht. Was hatte der ursprüngliche Kreator, wie ich sagen würde, sich da gedacht? Und das muss man versuchen nachzubilden. Das war dann auch eigentlich eben der Grund, nach einer gewissen Zeit auch selbstständig zu werden, ein eigenes Uhrenatelier zu eröffnen, weil das Restaurieren gefällt mir schon sehr gut, aber man ist dann einfach so in dem Rahmen gefangen. Also man lernt sehr viel eben und man muss sich sehr viel vorstellen können, aber man ist eigentlich in dem Rahmen gefangen, was früher da gemacht wurde, ob man jetzt das gut findet oder nicht. Und da wollte ich dann ein bisschen mehr Freiheit erlangen und auch auf moderneren Produkten arbeiten, wo ich auch meine eigenen Ideen reinbringen kann oder die eben auch testen kann, ob die überhaupt vielleicht so gut sind, wie ich mir vorgestellt hatte oder eben nicht. Und da bin ich dann mit meiner Selbstständigkeit dann freier geworden, auch ja bei neueren Sachen bei neuen Arbeiten zu mich anzunehmen, so Prototypenbau und solche Sachen. Von da ist natürlich auch dann eigentlich das Projekt entstanden, von dem wir hier ja dann so reden, von dem Open Movement, wenn ich da so die Brücke schlagen darf. Das Open Movement Projekt, also bei den alten Uhren hätte ich mir oft doch sehr gewünscht, man könnte irgendwo in eine Bibliothek gehen und die Dokumentation aus dem Schrank ziehen oder einen Bauplan vor allem. Also Dokumentation, Bücher, man muss natürlich viel suchen, findet auch einiges, aber so wirklich Baupläne dann eigentlich nicht.
Aber diese Pläne, du hast da ja ein bisschen Einsicht auch gehabt. Es gibt vermutlich spätestens bei den großen Herstellern ja schon Pläne, aber die sind dann halt natürlich verschlossen und nur den Leuten intern zugänglich. Aber war das früher bis zu einem gewissen Grad wirklich so, dass die Leute, also selbst die Uhrmacher selber, dass die gar nicht einen Plan angefertigt haben von der Uhr, die sie hatten, weil sie gesagt haben, ich weiß doch im Kopf, wie das Ding funktioniert und aufgebaut werden muss und sobald ich beginne, da Aufzeichnungen zu machen, könnte das ja jemand nachmachen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde gerne mal eine Zeitreise zurück um 1800, vielleicht den Abraham Louis Brügge irgendwie treffen oder irgend so. Mal gucken, wie es bei dem da in der Werkstatt wirklich ausgeschaut hat. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Zeiten. Ich denke, es gab immer irgendeinen Plan oder eine Skizze oder irgendetwas. Das macht man heute auch. Wurde sicher damals auch gemacht. Also wenn man sich so Teile anfertigt. Es gibt zwei verschiedene, also grundsätzlich verschiedene Epochen dann bei den Uhren, die vor der Industrialisierung, die nachher. Und mit der Industrialisierung ist halt auch die Auswechselbarkeit von Uhrwerksteilen gekommen. Also ich sage jetzt mal ganz grob, vor 1900 gab es zwar schon Basiswerke, die haben sich die Uhrmacher da von einem größeren Produzenten gekauft und die wurden dann fertig gemacht. Ja, also Ebauche auf Französisch. Und wie die jeder Einzelne dann fertig gemacht hat, das ist dann sehr individuell. Aber da wurden sogar die Zahnräder, die waren nicht fertig. Ja, die hatten im besten Fall so viereckige Klötzchen da am Rand und die mussten dann auch noch individuell für jeden Eingriff einzeln angefräst werden oder arrondiert, wie man sagt. Ja, und also da gab es dann keine Auswechselbarkeit zwischen den verschiedenen Ebauches und selbst aus dem gleichen Atelier wurde bei jeder Uhr wieder irgendetwas verbessert. Also gerade bei den Uhren, die ich so restauriert habe, um 1800, 1820, 1840, das erkennt man dann die Ebauche, das Grundwerk schon, aber drauf sieht's dann schon, im Detail sieht's dann schon jeweils anders aus. Und später dann, ja, gab's die Industrialisierung, da gab's auf jeden Fall Pläne und alles. Jetzt ist es effektiv so, die Marken, die es noch gibt, also sagen wir mal Patek Philippe oder so, die haben bestimmt viel Archiv und das auch immer schön gepflegt und ist auch sicher immer schön am gleichen Ort geblieben. Es gab aber auch viele andere Marken, die selber gar nicht Uhrwerkshersteller waren. Die haben Uhrwerke verbaut. Und von diesen Uhrwerksherstellern gibt es viele einfach auch nicht mehr. Und da wurde sicher irgendwann auch mal viel einfach weggekippt oder ja, Firma existiert nicht mehr, alter Krempel braucht man nicht mehr, fort damit. Oder vielleicht sogar willentlich, wir schmeißen das jetzt weg, dass es ja niemandem anders in die Hände kommt. Also wenn man ja, selber davon nicht mehr profitieren kann, dass auf jeden Fall auch nicht jemand anders sein Glück finden sollte. Ich glaube, da gibt es alle Varianten von Möglichkeiten.
Du hast es schon angesprochen, Unterschied maschinell gefertigt und handgefertigt, dass das so um 1900 noch zusätzlich kam. Kann man sagen, dass so ab 1900 zusehends das eigentliche Uhrenhandwerk eben konkurriert hat mit dem industriell gefertigten Uhren?
Ich glaube, es ist mehr dann eine Frage, was war das Bedürfnis der Zeit? Warum braucht es denn überhaupt eine Uhr? Und war es jetzt womit konkurriert oder mit welchem Handwerk, kann ich nicht genau sagen. Aber das Bedürfnis, ja, also das Bedürfnis für genauere Zeit, einfach schon mal mit dem Schienenverkehr, wird das, glaube ich, oft so gesagt. Ja, wenn mal eine Eisenbahn in eine Richtung fährt und das ist das große Highlight, dann spielt Präzision nicht so eine große Rolle. Wenn jetzt schon ein zweiter Zug dann entgegenkommen muss und es gibt eine Kreuzung, dann ist es vielleicht noch von Vorteil zu wissen, wie man sich jetzt da genau abspricht. Und das ist dann halt die Zeit. Und dafür wurden dann eigentlich auch die Uhren dann industrieller und genauer gebaut. Also noch früher war die Zeit ja auch wichtig, also auf dem Meer und so. Ja, da so im 17. Jahrhundert gab es Preise, haben die Engländer Preise ausgeschrieben für die guten oder genauen Marinechronometer, weil es war einfach absolut wichtig, um die Position auf dem Meer zu kennen. Also da ging es dann mehr um Marinechronometer.
Das war am Ende ja vielleicht sogar kriegsentscheidend. So, wenn ich jetzt spätestens davon abhängt, ob ich jetzt ein, zwei Schiffe verliere oder nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass er plötzlich allein der Zeit und Takt oder halt der Positionsgeber plötzlich sehr, sehr entscheidend sein kann.
Bestimmt, ja. Oder irgendwelche Waren da oder weiß nicht, was zu plündern oder was für Regionen und so weiter. Aber ja, da war halt das Bedürfnis so. Also das ist dann wie später, eben nach 1900 oder so. Ja, kleine Uhren, große Uhren. Also kleine Uhren konnte man schon früher machen. Ja, also schon um 1800 gab es Ringuhren. Die sind winzig klein. Das war einfach Deko. Ja, das war schön, das war Spaß. Das war was für reiche Leute. Ja, Und das war dann das Bedürfnis zu der Zeit. Mhm.
Ich finde es gerade spannend, was du auch so nebenher hast fallen lassen, so was das Bedürfnis von den Leuten war, gerade in Verbindung mit der Mobilität, weil, ich sage es mal, wenn ich bis früh ins Mittelalter oder sowas gehe, da hast du halt dann Sonnenuhren, Wasseruhren oder halt sprichwörtlich am Stand der Sonne entschieden, wie spät es jetzt ist. Das hat auch gereicht. Mhm. Weil du dich vielleicht auch gar nicht so viel und weit und vor allem schnell hast bewegen können. Und spätestens mit sowas wie Aufkommen von einem Schienennetz, wo es dann nicht mehr so entscheidend ist, ja, okay, ich brauche ja keine Uhr, weil ist ja jetzt noch teilweise so, wenn ich im Dorf lebe und es gibt einen zentralen Kirchturm, jeder muss einfach nur aus dem Fenster gucken und könnte jetzt die Uhrzeit vom Kirchturm ablesen. Genauso war es ja früher. Man hatte so diesen einen zentralen Zeitgeber. Und plötzlich hat man sich ein bisschen von dem auch losgesagt oder auch, wenn man so will, befreit und hat dann aber gleichzeitig so die Herausforderung gehabt, weil ich jetzt öfters mal auch zum Beispiel mit dem Zug unterwegs bin, ist es plötzlich entscheidend, dass ich Verabredungen ziemlich genau treffen kann. Da kann ich nicht nur sagen komm irgendwann nachmittags, wenn die Sonne halt schon gegen Untergehen ist, sondern nein, ich muss das bitte ziemlich genau wissen. Und dann kann ich mich nicht mehr nur auf irgendeinen Kirchturm verlassen, sondern da habe ich ja am liebsten diesen Taktgeber direkt am Handgelenk. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn ich jetzt nicht die industriell gefertigten Uhren hätte, da könnten noch so viele Uhrmacher plötzlich versucht sein, Uhren herzustellen. Die könnten, hätten ja gar nicht wahrscheinlich den Bedarf stillen können von all den Leuten.
Mhm, ja, genau. Es brauchte dann doch ein paar Uhren, zumal ja die mechanische Uhr damals wirklich die Uhr war. Es gab ja keine wirkliche Alternative dazu. Das blieb dann noch so eine Weile. Ja. Ja, und gut, abgesehen davon, ja, für den Schienenverkehr gibt es ja irgendwo in Asien noch ein Schienennetz. Das funktioniert anders, so mit Jeton. Da kann der Zug erst abfahren, wenn der Jeton vom Gegenüberzug da ist und das Schienennetz freigibt. Also es braucht nicht nur Zeit, es gibt auch andere Systeme. Das ist manchmal auch noch lustig zu hören.
Ist es dann so ein bisschen wie ein Hebel und erst wenn Zug 1 da ist, kann Zug 2 losfahren?
Genau, aber damit du den Hebel umschalten kannst, brauchst du wie einen großen Taler und so einen großen Jeton. Und der muss wirklich physisch da in die Maschine geschmissen werden, damit überhaupt das Signal umgestellt werden kann. Das finde ich schon recht, recht faszinierend. Das ist eigentlich ein bisschen zeitunabhängig, aber wahrscheinlich ist die Zeit immer noch praktisch, dass man überhaupt einen Fahrplan geben kann.
Ja. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie da das deutsche Bahnsystem noch funktionieren würde, weil da dürfte man ja wahrscheinlich gar nicht versucht sein, irgendwelche Züge nach der Mittagszeit zu planen, weil dann wären irgendwann die mittags abends alle da, weil auf jeden Anschlusszug erstmal gewartet wird und dann findet man zueinander. So, jeder käme an. Aber nach der Mittagszeit noch groß, darf man sich nicht mehr vorstellen, spontan jetzt einen Zug nehmen zu
können. Ja, nein, aber ich hoffe natürlich schon, dass es auch digital gewisse Sicherheiten gibt, dass ein Zug nicht weg kann, irgendwelche Tokens oder so, keine Ahnung. Ist schon schwer zu hoffen in Anbetracht, dass das meistens ja gut klappt. Ist das wahrscheinlich so? Auf jeden Fall. Auf das Bedürfnis der Zeit zurückzukommen, ist dann eigentlich auch bei meinem Uhrmacher-Lebensweg war dann der Punkt da, gut, ich werde jetzt selbstständig. Ich werde selbstständig und ja, wie kann ich denn als kleiner, selbstständiger Uhrmacher, unabhängiger Uhrmacher, denn überhaupt noch Uhren bauen? Wie ist das möglich? Und da eben Handwerk versus Industrialisierung. Und ja, man kann Uhren bauen, man kann alles von Hand machen, von A bis Z. Es gibt auch wirklich ein paar, die können das wirklich gut. Oder ja, und viele andere machen ihre Uhren einfach, kaufen ein Werk ein. Das ist perfekt. Heutzutage so ist so ein E-Bosch perfekt fertig, läuft. Man muss sich noch drum kümmern, was baut man rundherum, damit das richtig eingepackt wird, dass das Gehäuse, Zeiger, richtige Design und so. Und dann, ja, war da ein bisschen die Frage zwischendrin. Was kann ich machen, wenn ich eine Uhr bauen will, die jetzt nicht unbedingt den Preis von einem kleinen Sportwagen hat oder vielleicht sogar von einem Haus, aber gleichzeitig auch nicht unbedingt nur das schon gute industrielle Werk brauchen will, wo ich aber uhrmacherisch am Werk selber eigentlich gar nichts mehr machen darf. Ja, und dann auf diesem Bedürfnis da ist eigentlich die Idee entstanden, zu sagen, ja, hätte man ein geteiltes Uhrwerk, dann könnte man da zwischendrin vielleicht was Interessantes machen können. Ja. Und da ist dann eben Open Movement entstanden.
Mhm. Kann man sich das so ein bisschen dann vorstellen wie einen Rahmen, der aber offen zugänglich ist für jeden, dass man sprichwörtlich nicht das Rad neu erfinden muss, sondern eben einen offenen Rahmen hat, auf den man zugreifen kann, sei es jetzt du oder wer anders, der interessiert ist.
Genau. Das Rad nicht immer jeder einzeln neu erfinden, das ist schon so das Ding, oder? Also es, ich mag gerne ein bisschen die Parallele zu WordPress, da, ja, dass nicht jeder da diese Basis neu erfinden muss, aber obendrauf ist ganz viel möglich, da kann man viel draufbauen und das brauchen. Und das war schon der Gedanke vom Open Movement. Auf jeden Fall mit, wo ich davon meinen Freunden da erzählt habe, waren die begeistert. Ja, und dann haben wir da einen Verein gegründet, den Verein Open Movement, und haben gedacht, ja, das machen wir. Ein offenes Uhrwerk, ein Open Source Uhrwerk, wo wir dann eben genau das, was wir da teilen wollen, auch teilen können. Und auch die Synergien nutzen, wie zum Beispiel bei der Produktion, und zwar bei der Produktion von den Teilen, die einfach industriell schon gefertigt werden müssen. Es gibt so ein paar kleine knifflige Teile, Hemmungsteile, Spiralfedern. Ist schon besser, wenn man die auf industrieller Basis macht.
Da habe ich jetzt direkt noch eine Frage, bevor wir da tiefer einsteigen. So zu dem Thema, was wäre denn so die Alternative gewesen? Hättest du jetzt versucht sein können, zu sagen, als selbstständiger Uhrmacher, ich mache das quasi als Closed Source? Oder, weil ich persönlich würde es mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen, gerade wenn du jetzt allein auf weitem Flur sagst, so, ich baue mir jetzt meine eigene Uhr zusammen, gibt es da nicht dann auch, ich sag mal, vielleicht Bemühungen aus dieser traditionellen Industrie, nicht jeden überall gleich mitmischen zu lassen?
Also auf jeden Fall hätte ich ein Uhrwerk machen können in einem geschlossenen Kreislauf. Nur was ist denn schlussendlich der Vorteil? Ja, ich bleibe dann in meiner Blase sitzen und trinke hier so meinen Kaffee und sinniere über mein Uhrwerk. Und dann schlussendlich habe ich dann immer noch das Produktionsproblem. Also, oder wenn ich
Aber dir ging schon auch um den Austausch, höre ich so ein bisschen raus, dass man eben nicht einfach nur im stillen Kämmerchen da jetzt eine Uhr zusammenbaut.
Ganz klar, ja. Also weil sonst ist es fast ein bisschen wie wenn du deinen Bitcoin da in deiner Ecke bastelst und da hast du deinen Bitcoin, ja, und dann, ja, das ist kein Spaß.
Ja, oder wie wenn Satoshi gesagt hätte, so, ich habe jetzt schon mal 2 Jahre lang hier Bitcoin gemeint, Wallet ist jetzt voll, jetzt dürfen die anderen vielleicht auch noch mitmachen oder ich versuche das nur für mich zu nutzen, dann habe ich ja kein, dann habe ich nicht ein gewachsenes Netzwerk von Anfang an. Genau. Und das ist das kann man schon in gewisser Weise auch mit dem vergleichen. Finde ich einen ganz guten Vergleich.
Also vor allem das Netzwerk. Also es werden natürlich ein bisschen Haare beigezogen und sagen, okay, da seine eigene Bitcoin in seiner Ecke auf Papier gemalt oder so. Nee, trotzdem digital. Nee, aber das Netzwerk, ja, ist ja das Spannende schlussendlich auch bei Open Movement. Also, dass man mit Leuten zusammenkommen kann, man kann über die Sache reden, man kann eben genau, ganz genau über das Uhrwerk reden, weil man kennt, was da drin ist. Und dann schlussendlich eben auch die Produktion ist jetzt, das ist dann natürlich ein bisschen anders als bei einer Währung. Aber die Produktion gemeinsam zu gestalten, wie wenn ich zu einem industriellen Hersteller gehe, der mir ein Rohteil macht, mit dem ich nachher dann handwerklich weiterarbeiten kann und so. Aber der macht jetzt das Rohteil, sagen wir mal, ein Trieb. Das ist die Achse von einem Rad. Hat auch eine Verzahnung, das ist das Trieb. Und auch, ja, ich gehe da mit einem Plan zum Produzenten, so ein Trieb, ich möchte da 50 Triebe, also da gibt es dann vielleicht, für mich sind dann 50 Uhren schon viel, vielleicht so als Selbstständiger, mal im kleinen Rahmen. Aber beim Hersteller, entweder stehe ich vor dem und der guckt durch mich durch, wie als wäre da ein Geist und sagt sich, habe ich jetzt irgendwas gehört und guckt sich rum. Oder es ist dann so teuer, dass eigentlich dann mit den 80 ja, sagen wir mit den 80 verschiedenen Teilen, die es da in der Uhr hat, 80 bis 100, also dass es einfach schon ein gewisses Vermögen braucht, dass du nur schon die 50 Uhr machen kannst. Wenn ich jetzt natürlich von den Schrauben oder von diesem Trieb nicht 50, sondern 500 oder 5000 machen kann beim gleichen Hersteller, dann sieht da die Sache schon mal anders aus. Erstens nimmt mich der Hersteller wahr und zweitens habe ich dann die Freude, dass diese 50 Teile dann ich eigentlich schon eine schöne Uhr machen kann, mein Handwerk da auch reinbringen kann, aber eben ohne, dass die Uhr vielleicht einen Preis erreicht, der dann für, ich sage jetzt mal, normalsterbliche Uhrenfans nicht mehr erreichbar ist.
Da drängt sich bei mir gerade wieder so ein bisschen der Vergleich auf zur Autoindustrie. Wo ich jetzt vermutlich, wenn ich jetzt sagen würde in Deutschland, ach, lass mal ein neues Auto bauen, so ein bisschen wie ein VW Golf, halbwegs erschwinglich, für möglichst viele Leute interessant. Wenn ich jetzt zu einem x-beliebigen Autozulieferer gehen würde, der eben zum Beispiel auch VW beliefert und sage, ja, ich brauche mal das und das Bauteil und insgesamt brauche ich so für 50 wegen was, dann würde er vermutlich auch sagen, da werde ich nicht irgendwelche Kapazitäten oder sowas bei VW oder so fallen lassen, um dann, ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme, draußen wird stark gehämmert und gearbeitet, dass man es nicht beirren, aber davon. Genau, also ich stelle es mir eben ein bisschen vor wie bei der Autoindustrie, dass du am Ende eben auch davon, als Kleiner natürlich davon abhängig bist, was die Zulieferer bereit sind, dir zu geben. Und vielleicht so als moderne Alternative, weil ja gerade der 3D-Druck in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, ist der da eine potenzielle Alternative für so eine Zuliefererabhängigkeit auch? Oder hat es das Potenzial für sowas? Vielleicht mal so gefragt.
Auf die Uhren bezogen, meinst du?
Auf die Uhren, vielleicht hast du da auch einen Ausblick generell oder eine Meinung dazu, auch abseits von der Uhrenindustrie.
Gut, so abseits von der Uhrenindustrie kann ich es nicht so beurteilen. Ich kann eigentlich nur sagen, dass überhaupt zum Beispiel von der Autoindustrie, Uhrenindustrie, gibt es schon mal einen großen Unterschied, dass bei den Uhren gibt es nicht so viele Normteile. Ja, man findet vielleicht ein paar Dichtungen, Uhren, Gläser oder irgend so. Aber sonst ist es mit Normteilen ein sehr schwach besetzter Markt. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach ein Fahrzeug, eine Uhr bauen, so eine Uhr bauen. Für die 3D-Teile, für die Uhren selber sind jetzt, für diese ganz kleinen Teile gibt es, soviel ich weiß, noch keine anständigen 3D-Drucke. Es hat da mal jemand etwas probiert, eben mit der Datei von Open Movement, das probiert in Metall zu drucken und so. Also das war noch weit entfernt von etwas, was man gebrauchen könnte.
Okay, also jetzt mal Stand jetzt, das ist nicht unbedingt eine Alternative zu dem bisherigen und für die Zukunft, da lassen wir uns vielleicht mal noch überraschen, was da der 3D-Druck noch bereithalten könnte.
Ja, also ich hatte schon mal versucht, etwas mit 3D-Lasersintern zu machen für ein Uhrengehäuse, für mich. Und damals, also gut, das ist natürlich auch schon wieder 10 Jahre her und das ist auch viel passiert in der Zeit. Auf jeden Fall war damals dann schon das Ding so, ja, einfach mechanisch drehen und so war viel einfacher, als da die Maschine weiß nicht wie lange laufen zu lassen. Und dann hat der 3D, dieses 3D-Sintern gibt so viel Spannung noch ins Material, dass sich das Ganze dann noch verzieht. Ja, also es war nicht so einfach. Heute ist das sicher schon ein bisschen weiter. Aber meiner Meinung nach generell noch nicht konkurrenzfähig mit den wirklich klassischen Prozederen.
Okay, also die Zuliefererabhängigkeit, die ist einfach noch gegeben.
Ja, also schlussendlich gibt es, ich denke, immer eine Zuliefererabhängigkeit. Also auch wenn jemand gut 3D drucken könnte. Stecken da gute Maschinen und ein Know-how dahinter, wie diese Maschinen bedient werden, welche Parameter da eingestellt werden. Also ich glaube, davon kommt man vielleicht nicht ganz weg, dass man wirklich einfach da in seinem Uhrenatelier den 3D-Drucker stehen hat und wirklich so ein tolles Teil einfach ganz unabhängig drucken kann. Also von der Maschine selber ist man ja dann auch nicht abhängig. Also von irgendwo gibt es dann immer eine Abhängigkeit, denke ich.
Es setzt sich dann halt nur vielleicht eine Stufe vorher ein oder eben später.
Genau, genau.
Wir waren jetzt vorher noch, beziehungsweise du hast erläutert, wie ihr da zusammengefunden habt, dass, jetzt hast du den Fachbegriff fallen lassen, wie ihr die gemeinsame, dass du eben Mitstreiter gefunden hast für diese gemeinsame Uhrenwerkbasis. Möchtest du da vielleicht noch kurz anknüpfen?
Ja, also vielleicht einfach mal kurz zu sagen, wir haben jetzt gesagt Open Movement, Open Source. Also es geht grundsätzlich darum, ist das Ziel, Open Source Uhrwerke zu konstruieren. Und das haben wir gemacht. Wir sind jetzt aktuell an einem Uhrwerk, was wirklich im Fokus ist. Ja. Jetzt das Konstruieren ist das eine, das ist dann noch digital. Aber dann um in die Hardware zu kommen, das ist dann nochmal was, eine zweite Sache. Also ja, worum es geht bei Open Movement. Grundsätzlich, wenn ich Uhrmacher bin, dann bin ich nicht zwingend Konstrukteur. Das heißt, es ist mir schon sehr gedient, wenn eine Konstruktion da ist. Wenn dann die Pläne, die 3D-Datei da ist und die Pläne auch, eben, dann habe ich immer noch ein gewisses Problem, weil dann, okay, dann kenne ich zwar alle Einzelheiten von dem Werk und das ist schon mal interessant und nützlich, aber es nützt mir dann eigentlich erst, wenn ich dann wirklich die Teile habe. Und darum ist das Ziel von Open Movement dann auch, diese Uhrwerk-Teile-Kits herzustellen, womit dann jede Uhrmacherin oder Uhrmacher Uhrwerke bauen kann und dank den Plänen halt einfach genau weiß, was zu tun ist oder wie stehen die Toleranzen, die Fertigungstoleranzen oder was kann ich da drauf bauen, dass das alles einfach einfacher geht. Also eigentlich der Qualität zuliebe, dass nicht die Leute nicht basteln müssen, sondern wissen, so ist der Plan.
Mhm. Da wäre jetzt, also so meine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel als Uhrenliebhaber sagen würde, okay, finde ich eine coole Idee, könnte ich jetzt zu euch hergehen und auch mir so eine Uhr nach dem Prinzip kaufen? Oder was ist jetzt so die Idee oder so die Zukunftsaussicht bei euch?
Also die Zukunftsaussicht ist dann, dass es diese Teile-Kits gibt. Und wenn du deine Uhr möchtest, kannst du zu dem Uhrenladen gehen, wo Uhrmacherhandwerk vorhanden ist und sagen, okay, ich möchte gerne meine Uhr basierend auf diesem Werk. Also ich vergleiche es gerne, zum Beispiel willst du dir ein Arduino bauen, kannst du irgendwo den vielleicht fertig kaufen, dann macht irgendjemand für dich. Oder du kannst die Teile kaufen, du kannst die in einem bestimmten Land kaufen, wo das hergestellt wurde. Es gibt verschiedene Hersteller und du kannst auswählen, ja, was ist dir genau wichtig jetzt für diesen Arduino. Dass du genau weißt, wie der aufgebaut ist und so erlaubt dir dann wirklich damit zu arbeiten. Ja. Und für die Ersatzteile ist es natürlich auch allenfalls noch gut. Oder wenn du weitere Maschinen bauen willst und dieses Teil integrieren möchtest. Jetzt beim Open Movement ist es dann so, du kannst natürlich als Privater dann so zu jemandem gehen, Uhrmacher Know-how, deine Uhr fertigen lassen auf dieser Basis. Hast dann auch den Vorteil, die Pläne dafür zu haben, als Kunde, weil vielleicht der Uhrmacher oder die Uhrmacherin, die Uhr gebaut hat, ist vielleicht auch nicht ewig oder auch nicht ewig im Beruf, ja, also einfach. Und falls mal was ist mit deiner Uhr, kannst du zu jemand anderem gehen. Das ist ein Vorteil. Und wenn ich natürlich denke, jetzt auch selber als Uhrmacher, ich möchte einfach schon mal Uhren bauen, ja, dann kann ich vielleicht gewisse Teile selber machen oder die Teile, die ich nicht selber machen kann, die kann ich dann eben einkaufen. aber ich habe sicher mit den Plänen dann so eine gewisse Unabhängigkeit, was auch immer passiert. Ja, also kann ich mal die Teile nicht mehr kaufen. Ja gut, dann kann ich einen Hersteller finden. Ja.
Und könnte ich das theoretisch jetzt schon machen oder gibt es da Aussichten, wenn das jetzt noch nicht geht, wie da dann ungefähr so der Ablauf wäre? Würde ich dann Kontakt mit euch aufnehmen oder wie läuft denn das dann ab, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mal Butter bei der Fische, ich möchte das gerne hier am Handgelenk haben. Wie würde das denn dann ablaufen?
Also wir hoffen, dass es dann schon nächstes Jahr die ersten Teile-Kits gibt. Das ist eigentlich schon ein bisschen ein verzögerter Fahrplan, aber manchmal gehen die Sachen ein bisschen langsamer als gedacht. Derzeit, jetzt sind wir in der Prototypenphase. Das heißt, wir machen 20 Prototypen, die werden jetzt gebaut. Einen davon hast du gesehen, wo du in La Chaux-de-Fonds warst. Und ja, die werden jetzt gebaut, weil die Konstruktion ist das eine, die 2D-Pläne mit Toleranzen ist das andere. Aber dann zu kontrollieren, dass das alles auch wirklich stimmt und physisch zusammenpasst, dafür ist dann der Prototyp verantwortlich. Und darum haben wir auch noch keine, also die 3D-Datei publiziert, aber noch keine Pläne, weil die wollen wir erst dann noch definitiv korrigieren, wo es nötig ist. Also man muss verstehen, bei einer Uhr ist es so, wenn du an einem Ort vielleicht ein Hundertstel Millimeter zu viel oder zu wenig hast, dann klemmt dein Teil da drin, wo es vielleicht nicht klemmen soll eben. Oder umgekehrt, es fällt durch. Und das darf einfach nicht sein. Und das sind dann, ja, ein einzelner Hundertstel kann das machen, es können aber auch Tausendstel sein. Und darum ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich zu anderen Industrien oder zu anderen Objekten, dass bei der Uhr einfach, man muss schon sehr weit gehen in der Produktion oder in der Perfektion, wie das gemacht wurde.
Die Mechanik einem nichts verzeiht. So, wenn es jetzt ein Bruchteil eines Millimeters daneben liegt, dann liegt es da daneben.
Genau, und wenn es dann das da eben nicht verträgt, und das ist bei Uhren einfach schon sehr heikel, dann wird es schwierig. Also wir sind in dieser Prototypenphase, die werden jetzt gebaut, wir denken schon weiter eben an diese Teile-Kits, Produktion, da kommen ganz verschiedenste Aspekte ja noch zusammen. Natürlich dann auch, wie kommen so kleine Uhrenteile durch die Welt? damit man die nicht verliert. Ja, also die sind ja zum Teil auch wirklich winzig oder so, dass die nicht so kreuz und quer einfach liegen, dass wer sie zusammenbauen will, eigentlich sich gar nicht mehr zurechtfindet. Also da kommen ein paar verschiedene Sachen noch zusammen. Ich mag vielleicht noch sagen, damit es jetzt überhaupt so weit gekommen ist, denn von der virtuellen Realität in die richtige Realität zu kommen, sind eben diese Prototypen nötig und dafür auch die Herstellung aller Teile. Und die konnten wir jetzt finanzieren. Also es ist immer ein bisschen das Ding, oder unsere Frage, ja, wie finanziert man schlussendlich ein Open-Source-Projekt? Also Open-Source heißt jetzt ja nicht, dass sie ja alles gratis nachschmeißen. Ist leider nicht so. Und das konnten wir jetzt ja finanzieren dank den Vereinsmitgliedern, die dabei sind. Es sind rund 60 derzeit im Verein, auch Firmen. Und dank Mäzenen und Mäzeninnen. Und die Mäzene, die bekommen dann von den 20 Prototypen, die bekommen einen von diesen Prototypen. Und dafür machen wir eine fertige Uhr. Nicht nur das Uhrwerk, sondern eine fertige Uhr. Und die kommt dann ans Handgelenk. Und von diesen Investoren würde ich jetzt mal sagen auch. Die Mäzene sind einfach andere Investoren. Die investieren nicht dann in Profit. Die investieren jetzt in Mehrwert oder in etwas, was Mehrwert generieren kann. Und das ist halt darum dieses unterschiedliche Finanzierungssystem. Die Teile-Kits später, die werden natürlich einfach verkauft. Ja? Das ist ja dann kein Problem in dem Sinn.
Da können wir jetzt mal ja versuchen, die Brücke zu Bitcoin zu schlagen. Und zwar, ich höre da jetzt raus, so ein, zwei Sponsoren mehr für das Projekt wäre jetzt auch nicht verkehrt. Kann man bei dir schon direkt mit Bitcoin unterstützen?
Also ich muss sagen, ich selber blicke bei Bitcoin erst ein bisschen besser durch, seit wir uns da am Bitcoin-Paradigm in La Chaux-de-Fonds getroffen haben. Und ich habe ganz viel mehr Aspekte überhaupt über Bitcoin, Bitcoin in Afrika und all diese Sachen lernen durfte. Also nicht nur Bitcoin ist ein Energieverschwender, sondern einfach, was steckt da wirklich da dahinter? Und es gibt ja auch Menschen da dahinter. Also das war für mich schon mal sehr spannend. Jetzt seither lerne ich sehr viel. Wir werden sicher so weit kommen, dass das möglich ist. Derzeit muss ich sagen, sind wir noch nicht so weit, weil das jetzt nicht für uns die Priorität war. Ich stelle einfach fest, dass durch den Open-Source-Gedanken da schon eine Parallele besteht und eine gewisse Sympathie zwischen den Leuten, die mit Bitcoin zu tun haben und diesem Open-Movement-Projekt. Eine andere Parallele wäre, dass eigentlich Open-Movement und Bitcoin fast gleich alt sind. Also Open-Movement wurde 2009 gegründet. Wir hatten leider nicht die gleiche Erfolgskurve, aber da sieht man wahrscheinlich auch, dass es zwischen einem digitalen Projekt und einem Hardware-Projekt durchaus Unterschiede geben kann.
Gut, die Erfolgskurve, wenn ich jetzt so Bitcoin, wenn ich jetzt so das Ziel von Bitcoin als Weltreservewährung und das Ersetzen von Fiat sehe, dann sind wir bei Bitcoin ja auch noch komplett am Anfang. So, wenn ich es jetzt monetär betrachte, muss man schon sagen, hat man schon einen ganz großen Weg hinter sich gelegt. Das macht den Weg ja aber nicht kleiner, den man noch vor sich hat. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das bei Open Movement dann auch ähnlich ist. Und ich mache mal an der Stelle hier einen kleinen Aufruf. Also wenn ihr sagt, ihr findet das Projekt super interessant und möchtet mehr dazu erfahren, da werde ich noch ein paar Links in den Shownotes verteilen. Und oder wenn ihr bei dem Projekt auch sagt, hier, ich möchte am liebsten so eine Uhr haben oder ich finde es auch unterstützenswert, dann werdet ihr da auch die entsprechenden Kontaktdaten in der Podcast-Folge finden und vielleicht findet sich auch jemand, wo sagt, hey, lass mal austauschen, wie man da auch Bitcoin als Bezahlmöglichkeit, sei es jetzt als Käufer oder eben den Sponsor, drin hat, nimmt da gerne Kontakt mit dem Roman auf. Ich glaube, der wäre da sehr dankbar.
Auf jeden Fall, es würde uns sehr freuen. Und an der Stelle mag ich auch gerne sagen, eben das Open Movement Projekt jetzt seit dem 21. März 2021 ist die 3D-Datei publiziert. Vorher war eben da gab es auch eine gewisse Lernkurve für uns, wie man so ein Open-Source-Projekt überhaupt macht, für so ein professionelles Projekt eigentlich oder für eine professionelle Konstruktion einer Uhr und eines Uhrwerks. Also es ist nicht so, dass wir das zum ersten Mal machen, die Leute, die da beteiligt sind. Und trotzdem, es steckt einfach wirklich viel Arbeit in diesem kleinen Universum. Und was uns sehr freut, ist auch, also die Uhr, also jetzt die Mäzen-Uhr ist natürlich das eine, diese Uhrwerksteile, Kits sind das andere. Aber seit wir die 3D-Datei veröffentlicht haben, konnten wir auch feststellen, dass viele Leute schon sehr viel Freude haben, überhaupt mal so eine 3D-Datei zu sehen, um zu sehen, was genau in so einer Uhr steckt, ja. Und auch verschiedene Sachen ausprobiert haben. Also da gibt's schon Leute, die mit 3D-Druck eben das versucht haben, dann in groß auszudrucken, oder? Und die Uhrwerksteile so zu machen. Es gibt andere, die haben das für Lernzwecke gebraucht. Ich kenne ein Beispiel, jemand hat so dieses Uhrwerk für auch zu Schulungszwecken, aber für den Gehäusebau rundherum gebraucht. Oder andere haben auf ihrer Heim-CNC-Maschine endlich mal was zu tun oder um auszuprobieren, ja, kann ich so genaue Teile fertigen? Andere wollen mit neuen Technologien ausprobieren und haben das auch versucht. Also, oder hatten mindestens einen konkreten Anhaltspunkt, um das zu tun. Und ich muss sagen, wir sind schon sehr fixiert auf diese Teile-Kits. Wie du sagst, man darf nicht vergessen, was alles schon gemacht wurde oder was schon ist. Und gut, der Weg, der noch kommt, der kommt noch. Der kann auch noch lange sein. auf jeden Fall hat das Projekt schon vielen Leuten viel Freude bereitet.
Und so ein anderer Aspekt ist ja auch, man kann ja, weil man so viel Einsicht in solche Pläne oder in so ein Projekt gibt, kann man ja auch leichter auf Feedback hoffen von Leuten, die dann nützliches Input geben können.
Ja, ich würde es mal sagen, grundsätzlich schon. Das Feedback bleibt aber generell etwas begrenzt, weil genau wenn es bei so etwas dann um Tausendstel Millimeter geht, um Hundertstel Millimeter, dann muss man doch schon ziemlich tief reinknien, damit man die überhaupt merkt. Und das machen natürlich dann eher die wenigsten, ja. Und da merkt man auch, würde mal sagen, weil wir da eine Gruppe von Spezialisten sind, eben nicht zum ersten Mal irgendein Uhrwerk machen, gibt es eigentlich auch ziemlich wenig zu bemängeln. Also es gibt ja immer etwas, ja, man kann immer etwas anders machen. Und bei einer Uhr kann man natürlich wie beim Auto oder irgendwo verschiedene Prioritäten setzen, ja, technische, visuelle und so. Und da kann man natürlich schon viel diskutieren. Und der Vorteil ist schon auf jeden Fall, dass es überhaupt offen ist, und Open Source macht es erst möglich, allfällige Kommentare zu bekommen. Ja. Wenn die dann nicht kommen, ja, noch umso besser.
Ist ja auch ein bisschen ähnlich wie bei Open Source Software selber. Ich würde gerne noch die Aufnahme abschließend mit so einer Frage, die sich natürlich aufdrängt. Und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Thema Bitcoin dann gekommen? Also wie kam es so weit, dass du dann schließlich, dass wir uns auch beim Le Paradigme Bitcoin über den Weg laufen konnten?
Ja, das Glück war da, dass das Bitcoin Paradigme in La Chaux-de-Fonds stattgefunden hatte und der Eröffnungsvortrag ja hieß, wenn Satoshi Uhrmacher wäre oder irgend so. Und dafür wurde ich also zum runden Tisch eingeladen, zum Gespräch nach der Konferenz, im Zusammenhang mit diesem Open-Source-Gedanken und so. Und das war der Anlass von all dem und für mich auch eben eine gute Gelegenheit, die Bitcoin-Welt und Gemeinschaft näher kennenzulernen und auch zu sehen, was sie mit diesem, ja, so mit Open Movement gemeinsam haben könnte.
Ich fand es auch ganz charmant, wie du am Anfang schon gesagt hast, dass du auch das Biertap dann gestellt hast und sogar von deiner eigenen Brauerei. Und ich wünsche da auf jeden Fall noch ganz viel neue Erkenntnisse, weil wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja noch eher am Einstieg vom tiefen Kaninchenbau. Und dann würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn du noch Feedback kriegst, vielleicht auch aus der Bitcoin-Community seitens, hey, ich finde das Uhrenprojekt so interessant oder einfach den Grundgedanken Open Source nicht nur auf der Software oder auch der Hardware für Computer-Ebene zu sehen, sondern auch zu sagen, es gibt vielleicht so Industrien, die man vielleicht gar nicht direkt auf dem Schirm hat, die plötzlich von Open Source oder vom Open Source Gedanken ganz viel profitieren können. Mhm. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast.
Ja, vielleicht abschließend können wir noch sagen, so, also man kann sich ja schon noch die Frage stellen, warum man überhaupt noch mechanische Uhrwerke macht. So ganz kurz, ja. Weil das Open Movement ist mechanisch. Okay, lässt ganz viel zu mit neuen Technologien, wenn das jemand machen möchte. Wir sind da eher ein bisschen klassisch eingestellt. Und ja, beim Bitcoin-Balding kommt dann ja auch diese Frage ein bisschen auf. Oder hat jemand gesagt, braucht man nicht. Nun, seither ist mir noch durch den Kopf gegangen, einfach ja, bei jeder Raumfahrtmission ist eine mechanische Uhr dabei und das ist, glaube ich, nicht nur marketingbedingt. Er hat mir dann gedacht, so, aha, was macht denn die mechanische Uhr heute oder was ist das Bedürfnis für die mechanische Uhr? Es ist schon sehr praktisch, wenn man die Uhrzeit so am Handgelenk hat, ist nicht nötig, aber es ist auch praktisch, je nachdem, ja, in einer Sitzung kannst du so diskret da drauf gucken und die Zeit einschätzen. Ich hatte mir aber auch gedacht, ja gut, grundsätzlich ist es auch einfach viel Fun, Ja, also so eine, dieses mechanische Universum zu der digitalen Welt, wo wir so drinstecken, ist da eine Faszination natürlich dahinter, wie diesem Ticken. Und ich hatte mir dann aber auch vorgestellt, ja, wenn man da in so einem Space Shuttle irgendwie sitzt und die mechanische Uhr ist da, die muss etwas Beruhigendes haben, weil wenn auf einmal alle Motoren ausgehen, das nur noch das Ticken deiner Uhr, ja, das muss was Beruhigendes haben. Also, und ich, vielleicht ist es ja auch das, das, warum wir mechanische Uhren mögen, weil das dann ein, hoffentlich, dass das so passiert und einfach auf einmal alles ausgeht und alle Computer ausgehen. Aber dass die Uhr so etwas Beruhigendes hat mit dieser, gepaart mit dieser mechanischen Faszination. Und dann natürlich noch, hat es noch einen ästhetischen Aspekt, ja. Ziehen wir uns ja auch Sachen an oder Schmuck.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte sogar selber eine Zeit lang im Wohnzimmer eine alte Standuhr. Die lief auch nicht 24/7 durch, weil es jetzt auch vielleicht Gelegenheiten gab, wo das einfach nur genervt hat. Aber wenn man die bewusst hat laufen lassen, hat das schon was mit einem gemacht oder mit der Umgebung gemacht, weil immer dieses leise
genau.
lief.
Genau. Ja, es ist vielleicht wie ein Plätschern vom Wasser zuzuhören. Ja. Und muss sagen, es ist ein spannendes Handwerk, steckt viel drin und schlussendlich ja, gibt es dann was Schönes.
Das glaube ich. Und gerade dieser Aspekt mit der, ich will es fast nennen, dieser gnadenlosen Perfektion, dass du eben nicht sagen kannst, auch ein halber Millimeter mehr oder weniger, das wird schon laufen. Am Ende verzeiht einem das Uhrwerk das nicht, sondern das muss zumindest nahe dran an der Perfektion laufen, damit es vermutlich auch den typischen Uhrmacher zufriedenstellt und er nicht nur sagt, ja, kann man so lassen.
Genau.
Gut. Ja. Mit dem, lieber Roman, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank, Ronne. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ja, ich bin gespannt, was dann weiter wird. Und bin auch gespannt auf deinen weiteren Podcast.
Ja, ich bin auch gespannt auf das Feedback und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Und wie gesagt, die Kontaktdaten zu dir und zu Open Movement findet man in den Shownotes. Nehmt da gerne Kontakt auf mit dem Roman, zu welchem Thema auch immer, sei es jetzt zu Uhr oder zu Bitcoin. Ich glaube, da freut er sich. Und in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei wart. Bevor ich mich verabschiede, noch einen kleinen Hinweis. Zum einen könnt ihr diesen Podcast mit Value for Value unterstützen, sprich mittels Podcasting 2.0 Playern wie Fountain könnt ihr Satz streamen oder an euren Lieblingsstellen boosten. Womöglich werden diese Satz zwischen mir und den Gästen aufgeteilt. Alternativ könnt ihr auf conchecks.app, also app, oder podcastindex.org direkt hören und Satz senden. Außerdem darf ich neben Value for Value auch folgende Partner als Unterstützer des Podcasts nennen. Beide sind federführend in Sachen Privacy und bei ihnen steht der Wunsch des Kunden als echte Bitcoin-Unternehmen an erster Stelle. Bei copiaro.de bekommt ihr mit dem Code Shield of Satoshi 5% Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. Und bei shopinbit.com erhaltet ihr mit dem Code Shield of Satoshi einen 5€ Rabatt auf euren nächsten Einkauf. Diese und weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes der Folge. Und zu guter Letzt, die Informationen in diesem Podcast sind persönliche Meinung der Teilnehmer und stellen keine Kauf-, Verkauf- oder Anlageberatung dar.
And I keep asking myself, technology is supposed to free our time. Why are we living in a world where we're corrupting money? And if we have corruption in the base layer of money, we have corruption everywhere. And so everybody's on this hamster wheel working harder and harder and harder to try to keep up with this hamster wheel. And it's killing your time. And so when I saw Bitcoin and everything else, and I think Bitcoin is actually the potential, the best for potential for an easier transition. I care a lot that people get through this, because everything else, including all the other the coins, will be centralized. And if you think it looks bad now, imagine going into the future with artificial intelligence, robotics, and centralized control of the state. There is no free market. And somebody can change their mind and remove your freedoms like that. If you want to grow up in that type of society, that's where this path takes us. And Bitcoin is exactly the opposite. So my...